Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Archäologie News hier auf diesem Kanal und zwar für den Februar 2023. Wie immer, lasst mich am Ende des Videos wissen, ob es euch gefallen hat. Schreibt es gerne in die Kommentare rein, was ihr am spannendsten fandet. Und jetzt ganz viel Spaß mit den News. So, als allererstes springen wir nach Schleswig-Holstein, nach Haithabu. Da wurde ein spektakulärer Hortfund gemacht von einem angehenden ehrenamtlichen Sondengänger. Der gute Mann ist wohl erst das dritte Mal mit der Sonde unterwegs gewesen, hatte dort in Haithabu eine Übungsfläche zugewiesen bekommen von wenigen Quadratmetern. Und ja, das große Glück, viele warten ein ganzes Leben drauf und haben nie so ein Glück, und er hat es geschafft, einen sehr, sehr, sehr spannenden Ortfund dort zu machen. Hat man auch viel in der Presse lesen dürfen. Viele haben es mir zugeschickt, aufgrund auch der witzigen Auffindungsgeschichte. Ganz kurz zu dem Sondengehen in Schleswig-Holstein. Also es ist, man braucht dafür eine Genehmigung der Archäologie. Das heißt, es ist mit einer Prüfung verbunden und einem Lehrgang. Und in dem Zug wurde das eben gefunden. Man kann da nicht einfach mit losgehen, und ja, damit es eben alles reibungslos und wunderbar funktioniert, gibt es da diese ehrenamtliche Zusammenarbeit, würde ich es jetzt beschreiben. Genau, ganz kurz zu dem Hortfund. Also es wurden 30 Silbermünzen gefunden, also circa 30 Silbermünzen. Die spektakulärsten Dinge sind zwei goldene Ohrgehänge, die mit Steinen besetzt sind und ja, ein byzantinische Herkunft haben. Dann auch eine Pseudomünzfibel, ist eine arabische Münze, die umgearbeitet wurde in skandinavischer Art. Dann noch zwei goldene Ringe mit Steinen besetzt, ein Ringfragment und noch eine weitere Fibel. Und ja, das Ganze war tatsächlich teilweise wirklich noch im Originalzustand, wie es in den Boden gekommen ist. Durch Landwirtschaft hat sich es ein bisschen verzogen, aber die Münzen waren teilweise wirklich noch übereinander. Es wurden Stoffreste gefunden an den Objekten, was darauf schließen lässt, mit großer Wahrscheinlichkeit, dass das Ganze hier in einem Stoffsack in den Boden gekommen ist. So, und jetzt das Spannende natürlich mit der Datierung. Haithabu, ich sag oft immer bei meinen News, sagt euch was, ne? Ich melde oder sucht die Meldungen so aus, dass immer die meisten eventuell ein bisschen was damit anfangen können. Und Haithabu, diese ganz wichtige Handelszentrum dort im Norden, ist 1066, also 1066, final zerstört und aufgegeben worden. Und das Tolle ist jetzt, durch die Münzen und auch durch die anderen Objekte, auch die Ohrgehänge, kann man das jetzt eben datieren, wann dieser Depotfund gemacht wurde. Und ja, die Münzen schließen darauf, dass es in der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts geschehen ist. Und in der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts. Genau, die Ohrgehänge datieren ein bisschen früher, aber die Münzen fassen einen Zeitraum von 1202 und bis 1241. Genau. Und sehr spektakulär. Warum deponiert man das da, wenn da schon längst Feierabend ist? Wir wissen es nicht. Vielleicht wissen wir es bald. Hatte irgendwie da noch der Ort eine wichtige Bedeutung. So ein Depot, Deponierung, gibt es immer zwei Gründe. Das eine ist, so wird es jetzt in dem Artikel ein bisschen beschrieben, man will was verstecken vor einer Plünderung und wird dann umgebracht oder vergisst es oder was auch immer und gräbt es nicht mehr aus und dann wird es halt heute gefunden. Oder wir haben eine rituelle Deponierung mit der Intention, es nie wieder aus dem Boden zu holen oder aus dem Moor oder sonst. Was wir jetzt hier vorliegen haben, ist, finde ich, ja, wieder viel Theorie, gibt bestimmt für beides irgendwelche Argumente. Mal schauen, vielleicht gibt es noch mehr Deponierungen. Dann wird es ja vielleicht mit dem Rituellen mehr Sinn machen. Mal gucken. Als nächstes schauen wir mal nach Österreich. Da wurde eine große archäozoologische Untersuchung gemacht und sich mit Rinderknochen beschäftigt. Man hat geguckt, wie sind die Rinder nach Österreich gekommen. Und ja, also es ist sehr interessant. Also wir haben, man hat sich jetzt hier mit der Eisenzeit eben beschäftigt, grob gefasst der Zeitabschnitt 450 bis ja, kurz vor Ende des ersten Jahrhunderts vor Christus. Ja, wichtig. Ja, und man dachte immer, diese großen Rinderpopulationen, die man eben auch nachweisen konnte durch genetisches Profil und so, ist mit den Römern dann gekommen, circa 15 vor Christus. Und jetzt konnte man eben feststellen, dass das nicht die Römer waren, sondern schon die Leute in der Eisenzeit. Ich sage jetzt bewusst nicht Kelten, weil das ist eben oft so, ja, man sollte vielleicht manchmal vermeiden, diesen Begriff zu nennen. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, aber wenn man von einer eisenzeitlichen Kultur spricht, ist man deutlich auf der sichereren Seite. Genau, die haben schon große Rinder importiert, eben auch nördlich der Alpen. Und man hat das jetzt alles untersucht und konnte eben so genetische Profile ermitteln. Und das sind im Prinzip zwei Gruppen. Und die eine Gruppe wurde bisher nur in Italien und Kroatien nachgewiesen. Und die andere eben auch in Griechenland unter anderem. Und es ist sehr, genau, Italien, Griechenland, Spanien und Portugal war die andere. Und ja, es ist sehr faszinierend, dass man da eben schon sehr früh eben dann angefangen hat, diese großen Rinder ja, zu importieren über weite Distanzen und dann vor Ort gezüchtet und vermehrt hat. Eben, ja, nicht die Römer da. Der Anfang waren oder der Startschuss hier in der Population. Ich habe ja auch schon mal berichtet mit den Hühnern in einem vergangenen News-Video, was mir jetzt natürlich spontan nicht einfällt, welches das war. Ihr könnt euch gerne mal durchklicken, aber da ging es darum, wie das Huhn praktisch zu uns nach Europa gekommen ist, auch nördlich der Alpen bei den Kelten, erst als prunkvolles Haustier. Ich glaube schon im 8. Jahrhundert vor Christus circa und dann paar Jahrhunderte später, ich glaube, das passt ganz gut in den Zeitraum, tauchen dann die ersten Hühnerknochen als Speisereste auf. Genau, ich finde sowas immer sehr faszinierend. Ja, die meisten von euch essen bestimmt Fleisch und man macht sich nicht so groß Gedanken, so wann ist das denn eigentlich bei uns so der Startschuss gewesen? Und viele denken ja, irgendwie Kühe waren schon immer da oder Fleisch wächst im Supermarkt. Aber ja, sowas ist, finde ich, macht das Ganze mal wieder greifbarer. Als letztes blicken wir nach Ägypten und beschäftigen uns mit etwas ganz Spannendem, nämlich dem, ja, Balsamieren von menschlichen Körpern, der Mumifizierung. Und ja, da hat man tolle neue Erkenntnisse gewonnen. 2016 wurde eine Balsamierungswerkstatt in Saqqara gefunden. Das ganz Tolle da war, dass eben die, ja, die Werkzeuge dort noch gefunden wurden und lauter Gefäße mit Inschriften. Und innen konnte man die Substanzen, also Reste von den Substanzen auch nachweisen. Und ja, hat die jetzt untersucht und konnte da ein wenig Licht ins Dunkel bringen. Weil klar, also so, man hat natürlich auch viele Texte gehabt, wo das immer beschrieben wurde. Die Ägypter haben diese Substanz Antiu genannt und man hat es eigentlich immer irgendwie mit Weihrauch oder Myrrhe übersetzt und konnte jetzt aber eben nachprüfen, dass dem gar nicht so ist. Ja, wichtig zu sagen ist noch, diese Balsamierungswerkstatt ist im 7. und 6. Jahrhundert vor Christus eben und Saqqara kennen auch wieder die meisten von euch auf Netflix, die Grabstätte von Saqqara kann man sich ja mal anschauen und man hört seit einigen Jahren gefühlt monatlich irgendwelche spannenden neuen Sarkophagfunde und dergleichen. Genau, ich habe es leider auf meiner Ägyptenreise nicht dahin geschafft, aber da muss ich halt leider nochmal dahin fahren. Genau, also ganz kurz dazu, man hat es eben immer ja falsch übersetzt, hat jetzt das nachweisen können, dass es sich um ein Gemisch aus verschiedenen Harzen handelt. Im Fall von Saqqara haben wir jetzt Wacholder bzw. Zypressenöl und Zedernöl in der Verwendung. Und ja, da man das jetzt ja, besser auch eben die schriftlichen Texte dann übersetzen kann und. Hat man eben auch herausgefunden, dass vor allem Pistazienharz oder Rizinusöl die Einbalsamierung des Kopfes verwendet wurde. Und ja, wo kommen diese ganzen Substanzen her? Also es gibt noch weitere Harze, das zähle ich euch jetzt nicht alles auf, müsst ihr selber nachlesen. Wo kommt das alles her? Und das ist das Spektakuläre, nämlich nicht, wie man vielleicht denkt, eben aus Ägypten, sondern man muss hier auch wieder auf ein weitreichendes Handelsnetzwerk zurückgreifen. Also viel kommt aus der Levante, aus dem Mittelmeerraum, aber auch aus dem tropischen Afrika und Südostasien, beziehungsweise dem tropischen südostasischen Raum. Und ja, man mutmaßt hier, da man auch wirklich große Mengen davon ja gebraucht hat, dass das vielleicht sogar ja mit ausschlaggebend war für so eine antike Globalisierung. Ich würde sagen, es ist ein Faktor davon, ne? Man hat ja jetzt nicht nur diese Harze gehandelt, aber ja, man sieht mal wieder, wie connected die damals einfach waren. Ne? Das ist man sich vielleicht gar nicht so bewusst, wenn man da immer liest und hört. Und ja, total spannend. Und natürlich, ich würde sagen, schon so ein kleiner Meilenstein in der Forschungsgeschichte, dass man das eben jetzt so nachweisen konnte und ja, jetzt endlich weiß, was dieses Antiu ist und da alte archäologische Fehler korrigieren kann. Das Tolle ist auch, das Ganze konnte in Ägypten, also diese Untersuchungen konnten in Ägypten gemacht werden. Das musste jetzt nicht irgendwie was nach Europa importiert werden ins Labor oder sonst was. Und ja, es war eben eine Zusammenarbeit der LMU München, Universität Tübingen und eben hier mit den ägyptischen Archäologen zusammen. Und ich finde auch, das ist immer was wahnsinnig Tolles, ne? Also man kriegt immer diesen Streit mit, wo sich viele zanken, wo gehört welches Objekt hin, in welches Heimatland oder soll es doch da bleiben? Und das ist da als Kriegsbeute noch geklaut und halt da ausgestellt. Und ja, das ist ganz viel. Also, es ist eine wichtige Diskussion, aber das ist eben so ganz viel emotional geladen, was sich halt auch, wo sich jeder mit einbringt. Aber in der Forschungswelt arbeitet man dann Hand in Hand und bringt tolle neue Ergebnisse auf den Weg. Und damit verabschiede ich mich für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Anhören im Podcast, meine Lieben. Wir sehen uns wieder auf Twitch oder im nächsten Video oder wir hören uns im Podcast. Danke, danke, danke. Macht es gut. Bis bald. Adieu.